So wir haben erst in letzter Woche gesehen, wie wunderbar das ist, dass der Herr, dass der Vater unser Vater ist. Und jetzt Vers 18 bis 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Hier wollen wir kurz anhalten und betrachten, dass das, was wir von unseren Vätern bekommen haben, nicht unbedingt immer alles gut ist. Wenn unsere Väter uns weitergeben, das nichtig ist vor Gott, dann sind wir dazu aufgerufen, Gott anzuhören, Gott zuzuhören und die Erste zu sein in der Kette, die zur Ehre Gottes leben. Manche würden sagen, nein, ich will Jesus nicht annehmen und deswegen nicht, weil das nicht unsere Tradition ist. Und ich will nicht von unserer Tradition brechen. Aber wenn diese Tradition Gott nicht gefällt und gegen Gott ist, dann ist es nichtig, dann bringt es nicht. Wenn Gott uns anfleht in seinem Wort und sagt, glaubt an Jesus und nur an Jesus, dann sind wir die Weisesten und die Klügsten, wenn wir sagen, okay, ich breche mit dem, was meine Väter und mit meinen Vorfahren getan habe und ich fange an, Gott zu folgen. Als Erster in eine neue Kette und möchte das auch weitergeben für meine Nachfahren. Und ich werde auch meine Vorfahren, meine Eltern von Jesus erzählen, damit auch sie eben Jesus kennen dürfen. Weil es dreht sich hier nicht um Silber oder Gold. Es dreht sich um das kostbare Blut eben des Herrn Jesus. Wir wurden mit dem kostbaren Blut des Christus. Und da ist die Frage, wer ist dieser Christus? Und Jesus Christus ist nicht sein Vor- und Nachname. Jesus ist sein Name. Das heißt eben, dass er als Zweitname nicht Christus hat, sondern dass es diese zweite Beschreibung ist ein Titel. Jesus ist der Christus. Und Christus bedeutet Gesalbter. Christus bedeutet von Gott gesalbt oder auserwählt. Er ist der Messias, der Gesalbter. Denjenigen, den Gott seit Anfang der Welt versprochen hat, der unser Sündenschuld auch lösen wird, unser größtes Problem lösen kann. Gott wird Mensch, Gott unter uns. Emmanuel, hat der Prophet Jesaja von ihm gesagt. Gott mit uns, ohne Sünde gelebt, an unserer Stelle am Kreuz gestorben, sein kostbares Blut vergossen, Jesaja 53, damit wir Errettung haben können, damit wir erlöst werden können aus dieser nichtigen Vergangenheit. Er war unbefleckt, er war sündlos. Nur Christus, nur Jesus ist der einzige Person, der jemals auf dieser Welt sündlos gelebt hat. Alle anderen Menschen waren sündig, aber er, Gottes Sohn, kam, damit wir errettet werden können. So fängt die Stelle an. Und dann geht's weiter. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Und hier sehen wir ein Geheimnis, ein Geheimnis, das für uns eigentlich zu hoch ist, aber Gott teilt uns damit das mit, damit wir verstehen, es gibt Dinge, die hier vorkommen, die Realität sind, die mit Gottes Charakter verbunden sind. Sein väterlicher Fürsorge für seine Kinder. Und zwar vor Grundlegung der Welt. Gott ist nicht von Zeit abhängig wie du und ich. Ich bin älter geworden mit der Zeit. Du auch. Wir fangen an jung und schließen unser Leben ab alt. Meistens. Und wir verlieren unsere Stärke. Wir sind von so vielen Dingen abhängig. Gott aber im Vergleich dazu ist nicht diese Zeit unterworfen. Gott hat vor Grundlegung der Welt, das heißt in seinem Charakter, in der Ewigkeit her, hat er diesen Plan schon bestimmt, dass der Herr Jesus für dich und für mich sterben wird. Jesus wusste auch und Jesus hat das getan für die Freude, die vor ihm war. Und zwar die Freude, dass er sich für uns aufopfern konnte, damit wir eben Kinder Gottes werden dürfen. Wie Hebräer uns das sagt, Hebräer 12. Und du siehst hier eine Realität, dass Gott schon immer wusste, dass das passieren wird, wurde für uns aber in Zeit offenbart, wie es hier steht, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um eure Willen. Es musste eine perfekte Zeit sein, wo der Sohn Gottes, Jesus, kommt. Und das war dieser Höhepunkt der Geschichte bis jetzt, die Geschichte der Welt, dass der Messias, der Gesalbte, der Versprochene gekommen ist. Und manche würden sagen, naja, ich glaube nicht an Jesus, weil ich ihn nicht sehen kann und weil er nicht heute da ist. Und warum spricht Gott mich heute nicht an? Und die Antwort darauf ist, Gott spricht dich an durch sein Wort, durch die Augenzeugen. Was willst du noch mehr? Muss Jesus für dich jetzt persönlich zu dir kommen und dich wachrütteln und sagen, hey, du, ich bin für dich gestorben. Reicht es nicht, dass der Sohn Gottes einmal auf dieser Welt gekommen ist, für dich gestorben ist und dann dich da informierst und sagt einfach durch sein Wort, durch die Menschen, die ihn kennen, hey, das war für dich. Ich liebe dich. Das ist in einer Zeit der Geschichte passiert. Und das ist, damit wir um euretwillen davon profitieren können. Es war nicht genug, dass Gott das einfach vorhatte. Er musste es und hat es auch vollzogen. Und Jesus ist der, der das getan hat. Und dann Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Petrus sagt uns hier, dass Gott eine Beziehung mit uns haben möchte, mit dir haben will. Deine Hoffnung und deine Glaube soll auf Gott gerichtet sein, weil Gott, der Vater, einen Plan für diese Welt hat. Dein Leben wird und ist auf irgendwas ausgerichtet. Eine Richtung zeigt, wo du hingehst. Wenn du dich im Auto hineinsetzt und du fährst mit dem Auto, dann fährst du in einer Richtung. Sonst bleibst du stehen. Worauf hoffst du? Worauf ist deine Hoffnung gerichtet, fokussiert? Wo schaust du hin, um Hoffnung, um vertrauenswürdige Information, Glauben zu bekommen? Worauf setzt du deine Hoffnung? Gott will, dass du ihn kennenlernst und dass du deine Hoffnung auf ihn setzt. Der ewige, treue Gott des Universums. Aber heute in unserer westlichen Welt haben wir bis jetzt so viel bekommen, so viel Luxus, dass viele Menschen glauben, Gott brauche ich nicht. Und was, worauf hoffen sie? Auf ihre Finanzen, ihren Job, ihre Arbeit. Vielleicht kriegen sie eine Erbe. Mama und Papa oder Oma und Opa, Onkel, Tante waren wohlhabend und haben eine Erbe für mich. Und ich vertraue, meine Hoffnung ist, dass ich eines Tages diese Erbe bekomme. Aber was ist dann, wenn es anders ausgeht? Oder was ist, wenn diese Erbe auf der Börse steht und auf einmal gibt es einen Börsencrash und alles ist weg? Wo ist die Hoffnung? Manche setzen ihre Hoffnung auf Beziehungen, Ehe, Kinder, Freunde und dann auf einmal ist das weg. Jemand stirbt oder man wird in eine Beziehungskrise hinein, man gerät in eine Beziehungskrise hinein. Oder Dinge ändern sich, die Kinder sind nicht mehr so lieb und nett und freundlich, wie sie früher waren und sind auf einmal egoistisch und abweisend und wollen nichts mehr mit Mama und Papa zu tun haben. Traurige Realitäten, aber diese Hoffnungen sind keine bleibende Hoffnungen. Oder Gesundheit, manche sind total fitnessnahen und sie wollen fit sein, sie wollen ihre Hoffnung darauf setzen und das kann auch schnell vorbei sein. Nur ein Besuch beim Arzt und man merkt, bin nicht mehr fit. Es gibt was in meinem Körper, das nicht in Ordnung ist. Und egal, wie viel ich gesund esse oder wie viel Fitness ich treibe, diese Krankheit ist da und ich werde nie wieder gleich sein, wie ich vorher war. Wenn diese Dinge unsere Hoffnung sind, das ist vergänglich, das ist nichtig. Tatsache ist, jeder einzelne von uns wird an irgendetwas sterben. Und das, was Gott will, ist, dass wir erkennen, dass er seinen Sohn Jesus gegeben hat, damit wir Hoffnung haben, die niemand wegnehmen kann, die unser Körper nicht von unserer körperlichen Gesundheit nicht abhängig ist. Wissenschaft und Ärzte sind wunderbar, sie entdecken viele Wahrheiten, aber die geben uns keine Hoffnung, weil die beste medizinische Behandlung nicht dafür sorgen kann, dass du und ich niemals sterben werden. Tatsache ist, sie können nur dafür sorgen, dass unser Leben verlängert wird. Vielleicht. Aber dann kommt trotzdem irgendwann der Tag, wo wir sterben. Wo wir hinschauen für unsere Hoffnung, zeigt, worauf wir wirklich vertrauen. Und Gott will, dass wir ihm vertrauen. Jesus kam, damit wir ihm vertrauen können. Gottes Angebot ist, in Jesus ist, dass er selbst unsere Hoffnung erfüllen will. Er will, dass wir einen persönlichen Glauben, eine Vertrauensbeziehung mit ihm haben. Dass wir Gott kennen, dass wir Jesus kennen. Der Herr Jesus, der Messias, der Gesalbte, ist gekommen. Und Palmsonntag ist vor 2000 Jahren der Tag gewesen, wo er die Prophezeiungen erfüllt hat und in Jerusalem hineingegangen ist, um diese letzte Woche zu beginnen, bevor er gestorben ist und als Passahlamm für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Diese prophetischen Aussagen haben Bedeutung bis heute und Jesus hat die erfüllt in einer vollkommenen Art und Weise und er ist unsere große Hoffnung. Und wir wollen jetzt einfach die Frage stellen, was ist das Wort vom Kreuz? Und dafür wollen wir eine wunderbare Stelle in 1. Korinther betrachten. Das, was Gott will, ist, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und das, was er getan hat, damit wir das tun können, ist, dass er Jesus gegeben hat. Und dass Jesus, du kannst Jesus nicht verstehen, wenn du das Kreuz nicht verstanden hast. Was ist das Wort vom Kreuz? Und 1. Korinther sagt uns das. 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Was ist das Wort vom Kreuz? Laut das Wort Gottes hier in 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Paulus hat das in einer früheren Stelle in Römerbrief so gesagt. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. So die frohe Botschaft der Messias, der Gesalbten, der Gekommene von Gott. Ich schäme mich dieser Botschaft von dem Messias nicht. Warum? Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Heute gibt es so viele Philosophen, so viele sogar religiöse Theologen, die eigentlich das Wort vom Kreuz relativieren, irgendwie das als mythologische, nicht echte, bedeutende tatsächliche historische Ereignis betrachten wollen. Aber die Bibel, das Wort Gottes, die Augenzeugen, die Menschen, die Jesus gekannt haben damals, und wir haben ihre Schriften bis heute, diese Menschen berichten was ganz anderes. Sie bezeugen etwas ganz anderes. Diese Menschen bezeugen, dass das Wort vom Kreuz Macht hat. Hör dir das an. Überleg dir, was das ist. Und lass zu, dass Gottes Kraft, seine Macht in deinem Leben durch das Kreuz wirkt. Das Erste, was wir heute aus dieser Stelle betrachten wollen, ist, das Wort vom Kreuz erzählt die Geschichte der Erlösungswerk Jesu. Was ist das Wort vom Kreuz? Was ist das Evangelium? Es ist eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die zu einem Weltbild gehört. Gott will, dass wir diese Welt in einer bestimmten Art und Weise verstehen. Und betrachten. Und das Kreuz ist im Mittelpunkt dieses Weltbildes. Du kannst die Welt nicht verstehen, wenn du das Kreuz nicht verstehst. Es ist das Erlösungswerk Jesu. Das Wort vom Kreuz. Der unschuldige Sohn Gottes starb für uns, schuldige Menschen. Es gibt damals, als Jesus verhört wurde, 7-mal wird da in diesem Prozess gesagt, dass Jesus unschuldig war. Er hat nichts getan, um diesen Tod zu verdienen. Lukas 23, Vers 4. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Lukas 23, Vers 14. Und er sagt: Ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Vers 15. Nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Vers 22 in Lukas 23. Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Keine Schuld. Johannes 19, Vers 4. Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Johannes 19, Vers 6. Denn ich finde keine Schuld an ihm. Matthäus 27, Vers 24. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, dann nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Er sagt: Ich bin schuldlos am Blut dieses Gerechten. Er ist gerecht, ist unschuldig, aber trotzdem bringen wir ihn um. Das Wort Gottes sagt uns, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Woraus und warum entstand der Tod? Weil es Sünde in dieser Welt gibt. Und nur wer sündig ist, stirbt. Aber da Jesus unschuldig war und gestorben ist, für welchen Sünden ist er gestorben? Welche Sünden führten dazu, dass Jesus am Kreuz starb? Nicht seine eigenen. Er kannte keine Sünden, sagt uns 2. Korinther 5, Vers 21. So, für wem ist er gestorben? Aus welchem Anlass starb Christus? Er ist der Messias. Er starb für deine Sünden, für meine Sünden. Er starb an unserer Stelle, als Gerechter. Er versteht, was das bedeutet, die Sünden der Welt zu tragen, weil er das getan hat. Er ist zur Sünde gemacht, damit du und ich Errettung haben können. Der unschuldige Sohn Gottes starb für uns schuldige Menschen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21 hat das wunderbar gesagt. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Keine Sünde getan hat. Jesus starb für uns. Unsere gerechte Strafe wurde von den Gerechten getragen. 1. Petrus 2, Vers 24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sündigen abgestorben, der Gerechtigkeit, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Ein Zitat aus Jesaja 53. Unsere gerechte Strafe. Wieso will Gott, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, auf ihn richten? Weil er durch Jesus den Ausweg aus unserer gerechter Strafe ermöglicht hat. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn, weil nur Jesus deine Schuld und meine Schuld tragen konnte, bezahlen konnte, damit wir Versöhnung haben können. Und diese Arbeit, die der Herr Jesus getan hat am Kreuz, dass er vor 2000 Jahren getan hat, diese erlösende Arbeit Jesu wurde vollständig vollbracht. Als Jesus da am Kreuz hing, hat er ausgerufen: Es ist vollbracht. Heute gibt es Leute, die behaupten, dass du und ich irgendwelche gute Werke oder irgendwelche Sakramente oder irgendwelche Dinge machen müssen, damit wir mithelfen können, damit wir Erlösung haben. Das verleugnet die Tatsache, dass Jesus alles am Kreuz schon vollbracht hat. Das macht das Opfer Jesu ungültig und nur halb fertig, nur halb so gut, wie es wirklich war. Jesus hat die Arbeit, die er vom Vater bekommen hat, und zwar unser Sündenschuld zu tragen, zu 100% getan und erfüllt. Und als er das am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, heißt es nicht, ich habe meinen Teil getan und jetzt machst du deinen Teil. Nein, er sagte, ich habe alles vollbracht. Jetzt müsst ihr das Geschenk nur nehmen, nur annehmen im Glauben. Warum? Weil wir als Sünder nicht in der Lage sind, irgendwas beizusteuern. Nur Jesus, er ist der Messias. Es ist ein Geschenk, ein Glaubensgeschenk. Diese wunderbare Tatsache ist das, was uns Römerbrief auch wunderbar erklärt, warum Jesus gestorben ist. Und wenn du wissen willst, was die Bibel lehrt über das Evangelium, über die frohe Botschaft, lese sorgfältig und immer wieder Römerbrief, betend und mit offenen Augen und Herzen. Und bitte Gott, dass er dir zeigt, was Römerbrief uns lehren will. Diese Arbeit wurde vollständig vollbracht. 1. Johannes 4, Vers 10 sagt, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden, eine Abdeckung für unsere Sünden. Wer an Jesus glaubt, wird dann in Jesus vom Vater aufgenommen. Das ist wie Jesus sieht nicht mehr deine Sünden und meine Sünden, er sieht Jesus. Jesus deckt unsere Sünden ab. Er ist unser Opferlamm. Hebräer 10, Vers 18 sagt, wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Jesus hat es vollbracht. Diese wunderbare Botschaft, damals wie auch heute, wird angegriffen. Diese Botschaft wird von vielen Menschen einfach abgelehnt, weil die Bedeutung eine gravierende Bedeutung ist. Diese Erlösungswerk Jesu wird deswegen angegriffen, weil Menschen nicht zugeben wollen, dass sie selbst nichts beitragen können, dass die selbst sündig sind und vor Gott verloren sind. Das nennt man Stolz. Und wir müssen unser Stolz abgeben, bevor wir zum Herrn kommen können. Wir müssen zugeben. Das ist, was die Bibel nennt Buße. Zugeben, dass wir wirklich in unsere Sünden verloren sind. Das Kreuz hat Wirkung, aber man muss in Demut das Kreuz betrachten. Die Bedeutung der Erlösungswerk Jesu wird angegriffen. Warum? Weil die Weisheit des Menschen ist leer und töricht. Wenn wir hier weiter, hier gerade gelesen haben in Vers 18 in 1. Korinther 1, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und dann steht hier im Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es gibt Menschen, die auch heute sich für weise darstellen, die sagen, Jesus ist nicht so wichtig. Und sie meinen, dass das ein Ärgernis ist oder ein Stolperstein oder das ist für mich eine Beleidigung, sowas glauben zu müssen. Oder sie sagen, das ist einfach töricht, das ist dumm. Das ist so, wie wenn jemand am Weihnachtsmann glaubt. Und sie spotten über Jesus. Obwohl natürlich es keinen Grund gibt, das Wort Gottes abzulehnen. Was haben die Juden damals gesucht? Die Juden suchten ein Zeichen und das Kreuz ist für sie ein Ärgernis. Interessanterweise, das Kreuz soll ein Ärgernis sein. Das soll. Jesus ist Sünder geworden und es ist nicht schön, dass er das tun musste. Jesus hat erlebt, was eben Mose gesagt hat, dass jeder, der auf ein Holz eben hängt, ist verflucht von Gott. Und die Juden haben gesagt, der kann nicht der Messias sein, Gott hat ihn verflucht. Er trägt einen Fluch. Die Antwort darauf ist, ja, das tut er. Dein Fluch, mein Fluch. Und das hat er getan, damit wir errettet werden können. Die Juden suchen ein Zeichen. Aber das ist ein Skandal, dass ihr Messias, ihr Gesalbten jetzt am Kreuz sterben musste. Sie wollten, dass er nur in Kraft und als eben Herrscher kommt und Israel zu einer Weltmacht führt und so eine Herrschaft, ein Königreich einführt. Aber nein, so wie Jesaja 53 das klar deutlich vorhergesagt hat, Jesus kam das erste Mal, um zu leiden, um unsere Sünden zu tragen. Das Wort vom Kreuz ist ein Ärgernis, wenn wir meinen, Jesus ist der himmlische Weihnachtsmann. Jesus ist der himmlische Gott, der kommt und gibt mir, was ich will. Dann ist das Kreuz ein Ärgernis, weil das Kreuz sagt uns, nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Und nicht nur ein paar Mal, sondern täglich. Verleugne dein Leben, verleugne dich selbst und folge Jesus nach wie ein Jünger Jesu. Und sei bereit, ihn mit allem, was du hast, nachzufolgen. So wie 1. Petrus uns sagt, man muss das Leben hier und jetzt als eine Durchreise betrachten. Und nicht als unser Zuhause, wofür wir leben. Das Ärgernis des Kreuzes. Die Juden haben gesagt, das ist nicht, was wir wollen. Das entspricht nicht unseren Wünschen. Aber die Griechen haben gesagt, das ist eine philosophische Torheit. Also wie kann das jetzt sein, dass jemand an einem Kreuz stirbt und das soll uns jetzt irgendwie retten? Das hören wir auch heute sehr oft. Griechen wollen philosophische Weisheit und das Kreuz ist für sie eine Torheit. Und es gibt hier eigentlich eine Graffito, das in Rom gefunden wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da wurde gezeichnet an einer Wand irgendwo, dass es stand da, Alexamenos betet seinen Gott an. Und das zeigt einen Mann, der vor einem Kreuz steht. Und am Kreuz ist ein Wesen mit einem menschlichen Körper, mit einem Eselskopf. Die Römer damals, die griechische philosophische Betrachtung damals hat gesagt, das ist eine Torheit. Man betet einen Schwachen an, der an einem Kreuz umgebracht worden ist. Wie soll der uns befreien von irgendetwas? Nur die haben die Auferstehung nicht mit einbezogen. Wenn der Herr Jesus nur gestorben wäre und dann tot geblieben wäre, wäre so eine Darstellung nicht falsch. Aber er ist auferstanden. Die christliche Lehre ist nicht, dass Jesus am Kreuz ist. Und man sieht Kruzifixe heute und da ist Jesus immer noch am Kreuz. Und er stirbt immer noch. Aber er ist nicht am Kreuz. Jesus ist seit 2000 Jahren nicht mehr am Kreuz. Und er lebt, er ist auferstanden. Das war eine kurze Zeit, wo er tot war. Und da trug er unsere Sünden und unsere Sünden Schuld. Und heute lebt er und sitzt zum Rechten. Der Vater hat ihn hoch erhöht, über allen Namen. Und der Tag kommt, wo alle Menschen ihre Knie vor ihm beugen werden. Das ist eine Darstellung von einem falschen Christus. Ein Christus, der noch am Kreuz ist. Aber Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Er ist auferstanden. Und es gibt viele sehr intelligente junge Menschen, die von Wunder, also wirklich hochgestochene Philosophien abgelenkt werden und meinen, sie wüssten besser als was diese einfache Botschaft. Und das ist nichts Neues. Auch der Amerikaner Adoniram Judson, der 1788 bis 1850 gelebt hat, der ist in eine Art von christlicher Familie aufgewachsen. Aber er hat einen jungen Mann kennengelernt, der hieß Jacob Eames. Und dieser Jakob war ein charismatischer, intelligenter und talentierter junger Mann. Aber er war Deist. Er sagte, ja, es gibt einen Gott, aber Gott hat nichts zu tun mit dieser Welt. Gott greift in diese Welt nicht ein. Jesus ist nicht der Erlöser. Du musst einfach für dich selbst eben durch das Leben dich durchkämpfen. Er meinte, man kann diesen Gott nicht kennen. Und Judson hat diese charismatische Person, dieser talentierte Denker, wirklich war von ihm beeindruckt und hat vieles, was er behauptet hat, geglaubt. Und er hat eigentlich den Glauben deswegen völlig abgelehnt und wollte Anwalt oder Politiker werden. Und mit 20 hat er sich dann entschieden, nach New York zu gehen und dort seinen Erfolg zu finden. Und als er dann dorthin gegangen ist, musste er eine Zeit übernachten in einem Art sozusagen Herberge, also Hotel ähnliches Ding für die damalige Zeit. Und der Mann hat ihm gesagt, du kannst bei mir schlafen, also ich habe ein Zimmer für dich, allerdings es gibt da im Nebenraum einen jungen Mann, der stirbt und es könnte eine sehr laute und unangenehme Nachtruhe sein. Der Wirt sagte eben, wenn du das Zimmer haben willst, gebe ich es dir. Und Adoniram hatte keine andere Möglichkeit. Er sagte, es bleibt mir nichts übrig, ich muss diesen Zimmer nehmen. Und die ganze Nacht durch hat er gehört, wie dieser junge Mann im Nebenzimmer eben geschrien hat und geflehen hat, wie er eben in diese letzten Stunden seines Lebens in Agonie und in totaler Angst und totale mangelnder Friede in seinem Herzen qualvoll verstorben ist. Es war eine schlechte Nachtruhe. Und am nächsten Tag dann hat Judson nachgefragt, wie geht's dann den jungen Mann, weil es ist auf einmal ruhig geworden. Und der Wirt sagte, er ist in der Nacht gestorben. Und da war Judson sehr betroffen, also sehr traurig darüber. Und dann hat er die Frage gestellt, und wie hieß der junge Mann? Und der Wirt sagte, das war Jacob Ames. Das war der junge Mann. Den jungen Mann, der Adoniram meinte, die Antworten für das Leben hatte. Und er ist qualvoll, hoffnungslos, ohne Friede, ohne irgendwelche Trost gestorben. Wie oft denken wir darüber nach? Das hat Adoniram Judson zum Nachdenken gebracht. Worum? Wozu? Wer ist Gott? Judson war richtig schockiert. Er konnte nur eines denken, und zwar verloren. Verloren. Und heute, obwohl Jesus für alle gestorben ist und obwohl er uns alle dazu aufruft, im Glauben errettet zu werden, sterben Leute verloren. Warum? Weil die Botschaft vom Kreuz angegriffen wird, weil es relativiert wird, weil es eben als ein Mythos, als eine religiöse Geschichte und nicht als Gottes Plan für diese Welt betrachtet wird. Wie 1. Petrus sagt, Gottes Ziel in dem, was er tut, ist, dass wir anhand von dem, was Jesus getan hat, dass das kostbare Blut Jesu als ein Lamm ohne irgendwelche befleckte Zustand, ein gerechtes Lamm Gottes, dass wir dadurch unser Glauben, unsere Hoffnung auf ihn richten. Weil er nicht wie ein deistischer Gott ist, der weit weg ist und keine Interesse an uns hat, sondern er ist uns nahe. Durch sein Wort, das lebt, spricht er uns an und ruft uns dazu auf. Palmsonntag, Jesus geht in Jerusalem hinein, damit du und ich zu Gott hineingehen können, zu Gott hinkommen können, eine Beziehung mit Gott haben können. Das bringt uns zu unser dritter Punkt. Die Berufene, die glauben, erleben die Weisheit und Kraft Gottes. Gott sucht Menschen, er ruft uns dazu auf, glaubt an Jesus, aber er wird uns nicht dazu zwingen. Er wird nicht sagen, du musst jetzt das machen. Der Herr wird und ruft uns dazu auf und gibt uns das Geschenk und sagt, jetzt musst du es aber im Glauben annehmen. Und niemand, der ein Geschenk annimmt, kann sich rühmen und sagen, ich bin der Gute, ich habe das angenommen. Nein, wir rühmen uns in Christus und im Kreuz, dass Gott uns so ein Geschenk anbietet. Diese Verkündigung ist, wie er das macht. Diese Torheit ist die Torheit der Verkündigung. Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Was wir heute tun, ist, wir verkündigen die Botschaft von Jesus, das Evangelium von Jesus. Und wer das zuhört, hat die Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen, eine Reaktion zu haben. Was tue ich mit dieser Verkündigung, mit dieser Botschaft? Nehme ich das an und mache es mein eigenes und glaube das, vertraue das, setze meine Hoffnung, richte meine Hoffnung auf Gott? Oder lehne ich das ab aus irgendeinem philosophischen oder irgendeinem religiösen oder irgendeinem anderen Grund? Und Gott will, dass wir einfach diese Verkündigung anhören und der Geist Gottes wirkt durch sein Wort und ruft uns dazu auf. Aber wir müssen glauben. Das ist die einfache Wahrheit. Jeder ist in der Lage zu glauben. Wenn es heißt, um Gott, von Gott errettet zu werden, musst du so viel Geld spenden oder musst so oft in die Kirche gehen oder musst diesen hohen Berg klettern oder was weiß ich, irgendwelche Taten tun, das kann nicht jeder. Aber jeder kann glauben. Jeder kann einfach vertrauen wie ein Kind. Es muss nicht kompliziert sein. Es ist einfach Vertrauen. Wir sehen hier auch, die Botschaft des Kreuzes ist mächtig durch Gott. Es ist wirklich wunderbar. Die religiöse Elite will behaupten und die philosophische Elite will behaupten, dass das Torheit ist, diese Botschaft. Aber Gott sagt, nein, nein, es ist mächtig. Es ist Gottes Kraft. Das Kreuz zeigt Gottes Kraft, indem wir dadurch die Auferstehung begegnen. Jesus ist nicht tot geblieben. Und wenn du Jesus kennst, erlebst du auch das, was 2. Korinther 5 sagt, bist du heute da und du hast in deiner Vergangenheit wirklich Schlimmes erlebt und du willst wissen, wie kann ich gereinigt werden? Wie kann ich Vergebung haben? Wie kann ich neu beginnen? Genau das ist, was Jesus anbietet. Jesus sagt uns durch Paulus in 2. Korinther 5 und Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Du hast keine Angst mehr vor das, was in der Zukunft steht. Warum? Weil du weißt, mit wem du diese Zukunft begegnen wirst. Du bist neu geworden in Jesus Christus. Und diese Wahrheit ist mächtig durch Gott. Was hat 1. Petrus gesagt? Dass wir unsere Glaube und unsere Hoffnung auf Gott richten. Gott wirkt in dieser Welt. Es ist auch seine Weisheit. Das Kreuz zeigt uns die Weisheit Gottes, indem wir die Lösung unseres Problems finden, nämlich das Problem unserer Sünden. Jesus als vollkommener Gott, der völlig Gott, völlig Mensch war, hat unsere Schuld getragen, hat es bezahlt und wir dürfen das im Glauben einfach annehmen. Es ist so einfach, aber wir müssen das annehmen. Und viele Leute meinen, dass es deswegen nicht wahr sein kann, weil es zu einfach ist. Aber würde ein liebender Vater den Weg aus der Hölle zu schwer machen? Er macht es so einfach, dass jeder es machen kann, jeder es annehmen kann. Was erwarten wir? Da es eine echte Hölle gibt, ist die Liebe Gottes so breit, dass er die Lösung extremst einfach macht. Nimm im Glauben einfach das Geschenk Jesu an. Punkt. Du musst nichts weiteres tun. Setz dich mit dem Wort Gottes auseinander, lerne, was Jesus für dich getan hat, warum er vor 2000 Jahren in Israel auf dieses Füllen hineingegangen ist und dann in dieser Woche verleugnet wurde, verraten wurde, umgebracht wurde und am Ende auferstanden ist. Stell dir diese Frage und finde heraus, warum Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und erkenne, dass das Einzige, was Gott von dir verlangt, ist, dass du zugibst, dass du das brauchst und dass du im Glauben das dann annimmst. So einfach, wie es nur sein kann. Weil es so einfach sein muss, damit jeder davon profitieren kann. Jesus ist Gnade Und wenn wir merken das, dann kommen wir zu unserer Zusammenfassung. Die Verkündigung des Kreuzes ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeder, der daran glaubt. Es ist nicht religiöse Tradition, es ist göttliche Macht. Und bist du heute ein da und hörst zu und du sagst, ja, das kenne ich, das ist auch, woran ich glaube, dann denk daran, dass diese wunderbare Hoffnung der Grund ist, warum du auch in diese Krisenzeiten keine Angst haben musst. Weil der Herr Jesus hat dich errettet von allem, was wirklich dich zerstören kann. Weil der Herr Jesus wirklich das Leben ist und er wird uns leiten und lenken. Auch wenn die ungläubige Welt das Wort vom Kreuz als ein Anstoß oder ein Torheit betrachtet, dürfen wir nicht damit aufhören, das Kreuz zu verkündigen. Das Kreuz Jesu und die Auferstehung, die danach gekommen ist, ist Gottes Wirken in dieser Welt. Und Gott spricht dich und mich an. 1. Petrus lehrt uns, dass Gott sucht uns und will, dass wir unsere Hoffnung und unser Glauben auf ihn richten. Tust du das? Wenn du sagst, ja, das tue ich, tust du das für dein Alltagsleben auch? Tust du das für diese sehr interessante und ungewöhnliche Zeit, wo wir uns jetzt befinden? Findest du Trost in dieser Sache, dass der Herr Jesus alles am Kreuz vollbracht hat und das für dich auch das Auswirkungen hat für dein Alltagsleben? Liebe Zuhörer, liebe Gemeindegeschwister, lass uns diese Woche angehen und daran denken, dass vor 2000 Jahren ein historisches Ereignis stattgefunden hat, das alles verändert. Und dass wir deswegen keine Angst haben müssen vor Krebs, vor irgendwelche Autounfälle, von irgendwelche Verfolgungen, von irgendwelche Viren. Warum? Weil Jesus den Tod überwunden hat. Und Jesus ist der Sieger. Und er ist auferstanden. Und der Messias, der Gesalbte, hat alles vollbracht. Und in einer perfekten Art und Weise. Und ruft uns einfach dazu auf, im Glauben das anzunehmen. Damit er uns segnen kann. Mit himmlischen Schätze. Was für eine wunderbare Botschaft. Wie Paulus sagt in 1. Korinther 1, das Wort vom Kreuz ist für die, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Verlass dich auf Jesus und lass zu, dass Gott dich zu sich zieht und richte dein Glauben und deine Hoffnung auf Gott. Lass uns miteinander beten.